Dankeschön, Herr Nils.
Ja, die Frage war ja auch mit Ausbildungsreife an Gymnasien, ne? So, das war das auch formuliert. Und ich würde das, wir führen ja gerade auch eine intensive Diskussion um, wie kann Berufsorientierung, ne, an Schulen besser verankert werden, systematischer verankert werden. Ich würde das weiten gerne, ne, weil Berufsorientierung hat schon einen sehr engen Blick, ne, auf einen bestimmten Beruf. Ich würde eher sprechen von einer Arbeitswelt, Lebensorientierung, die, ne, die es gilt, auch an Schulen zu vermitteln. Und da finde ich es schon wichtig, auch welches Bild von Arbeitswelt, ne, kommt auch in Schule vor. Ne? Das heißt, wird auf welche Materialien wird zurückgegriffen, wie weit werden Schülerinnen und Schüler auch in die Lage versetzt, auch, ne, sich auch wirklich kritisch auch mit Arbeitswelt auseinanderzusetzen, um damit einfach auch sich vorzubereiten, was sie hinterher auch erwartet. Und da sehe ich doch, was die Rolle der Gymnasien angeht, noch sehr viel Nachholbedarf. Ne? Also hier auch differenziert auf Arbeitswelt vorzubereiten. Dann möchte ich auf zwei Begriffe eingehen, die gerade da in den Raum gestellt werden. Entschleunigung ist das eine gewesen und Prozessqualität. Das finde ich, also da möchte ich doch nochmal zwei Sätze zu loswerden. Ich finde, dass der Begriff Entschleunigung ja auch nicht nur eine Zeitdimension hat, sondern Entschleunigung, da geht es ja genau darum, auch sich zurückzunehmen, ne, zu gucken, wo stehe ich, wo will ich hin. Ne, so das, und ich, aber ich finde, dass das in diesem Begriff der Reflexivität, ne, wir hatten eigentlich ursprünglich auch gefordert als Gewerkschaften kritische Reflexivität, aber da ist das drin, ne, weil Reflexivität beinhaltet ja geradezu dieses auch Abstand halten, auch Distanz aufbauen zu dem, was ich da tue, um auch in der Lage zu sein, das überhaupt auch kritisch hinterfragen zu können. So, also da sehe ich diese Dimension der Entschleunigung eigentlich schon mitgedacht. Da bin ich, also, ne, da, wenn ich Sie richtig verstanden habe, da würde ich Sie sehr unterstützen, dass das absolut notwendig ist, noch für den Bildungsbegriff auch, wenn wir darüber nachdenken. Dann aber zur Prozessqualität. Das find ich auch ganz wesentlich, auch bei lebenslangem Lernen, weil da steht ja auch ganz oft im Fokus, es soll darauf ankommen, was man kann am Ende, und es soll nicht mehr darauf ankommen, wo man etwas gelernt hat. So, dann dürfen wir das Kind aber bitte auch nicht mit dem Bade ausschütten. Das heißt, natürlich kommt es darauf an, wie wird ein Lern- und Ausbildungsprozess organisiert. Ne, denn ansonsten, ne, das ist auch ganz wichtig dafür. Das heißt, da steht der Staat, da steht der Ausbildungsbetrieb doch in der Verantwortung auch dafür, diesen Prozess auch klug zu organisieren. Denn das müssen wir auch begleiten. Ne? Die Prozessqualität ist absolut wichtig, hier auch im Sinne der Nutzerinnen und Nutzer in diesem Prozess einfach auch hier eine gute Ausbildung zu kriegen, eine gute Begleitung auch zu kriegen im Bildungsprozess. Deswegen auch da volle Unterstützung zu Ihrer Anmerkung.
Ja, danke schön. Hier bei uns haben sich ganz viele Meldungen jetzt noch ergeben. Also wenn Sie auch noch eine Meldung haben, müssen Sie schnell dazwischen kommen, sonst haben Sie nicht mehr so viele Chancen. Herr Kwiatkowski.
Ja, zu den zwei Fragestellungen beziehungsweise den beiden Personen, die jetzt ja auch ein Statement abgegeben haben. Einmal Ausbildungsreife. Ich nenne das gerne immer Ausbildungsfähigkeit, weil reif sind alle Menschen irgendwie. Aber ob sie entsprechend für diesen Beruf dann auch fähig sind, diesen einzuschlagen, das ist wieder etwas anderes. Wir wissen natürlich von entsprechenden Untersuchungen der IHK und so weiter, dass viele junge Menschen bestimmte Grundbegriffe und Kompetenzen nicht mitbringen. Und da ist es vollkommen unabhängig, ob diese Jugendlichen am Gymnasium gewesen sind oder an einer Hauptschule, wobei die Hauptschüler eher noch ausbildungsreif sind wie die Gymnasiasten. Aber das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Die Entschleunigung, das Thema, das fand ich richtig toll, weil junge Menschen sich Freiheiten schaffen, dieses dann auch zu tun. Es gibt das sogenannte soziale freiwillige Jahr, wo eben die Jugendlichen noch nicht bereit sind, für die Gesellschaft in dem Bezug von Unternehmen einzutreten, sondern eher für die Gesellschaft selbst. Und die Zahl wächst. Also von daher sieht man auch, dass unsere jungen Menschen sehr wohl Verantwortung haben. Und das macht mich ein Stück weit froh. Was aber die Beschleunigung angeht, ist es eigentlich in Deutschland extrem schlimm. Wir haben in Nordrhein-Westfalen ja angefangen, Gott sei Dank machen wir das nicht mehr, mit 5 Jahren einzuschulen. Wollten wir, in anderen Ländern wird das getan. Das macht das Ganze noch mal schneller. Wir haben trotz alledem noch die integrierte Schuleingangsphase, wo Kinder, die dann etwas schneller sind im Lernen, einen Jahrgang überspringen können. Und wenn man alles zusammenrechnet, können Kinder locker mit 2 Jahren, manchmal sogar auch mit 3 Jahren früher ihr Abitur machen. Wenn man jetzt mal Abitur als Zielsetzung sieht, was ja nicht unbedingt sein muss, weil die anderen Berufe, die man eben ohne Abitur auch erreichen kann, für unsere Gesellschaft gleichermaßen wichtig sind. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich gerne in den Raum werfen möchte. Wir sind eigentlich eine Wertegesellschaft gewesen. Und ich vermisse so ein bisschen die Werte, die früher mal wichtig waren, wie Pünktlichkeit, ne, und Ordnung und was weiß ich, all das, was wir mal so in unserem Zeugnis oben auf dem Kopf stehen hatten. Kopfnoten will ich nicht wieder haben, das ist nicht der Punkt, sondern die Werte. Und die Pünktlichkeit, ich bin ja nur Elternvertreter, also in meinem richtigen Leben darf ich auch arbeiten in einem großen Unternehmen. Und wenn man da nicht pünktlich wäre, das geht gar nicht. Und wenn ich dann auch teilweise sehe, wie die Vorbilder, nämlich Lehrer, nicht unbedingt pünktlich zum Unterricht kommen, dann muss man sich nicht wundern, dass solche Werte dann so langsam aber sicher verschwinden. Und Bildung, um wieder nochmal den Begriff Bildung aufzunehmen, Bildung ist auch etwas in dieser Richtung, Wertevermittlung. Ja, und das, würde ich sagen, ist ein unheimlich weites Feld, was man natürlich in 1,5 Tagen nicht beleuchten kann, geschweige denn in 90 Minuten. Danke.
Ja, danke schön. Ich möchte das Podium bitten, das kurz zu fassen. Vielleicht haben wir da noch eine Chance, aus dem Plenum eine Frage zu nehmen. Jetzt habe ich Herrn Allesbach.
Ganz kurz, 2 Dinge. Zur Ausbildungsreife wurde ich nicht gefragt, aber das Privileg hier ist, man darf trotzdem was dazu sagen. Ich habe ist bestimmt 10 Jahre her, wenn nicht noch länger, ein gemeinsames Projekt gemacht mit dem Sozialpartner Südwestmetall in Baden-Württemberg zur Integration benachteiligter Jugendliche in den ersten Ausbildungsstellenmarkt. Das waren alles Leute und Jugendliche, die eigentlich als nicht ausbildungsreif gegolten haben. Und von diesen 120 Jugendlichen, die sich daran beteiligt haben, mit einer umfassenden sozialpädagogischen Betreuung, haben 118 eine Facharbeiterprüfung zum Werkzeugmacher, zum Industriemechaniker, zum Fertigungsmechaniker gemacht. Was hat es mit Ausbildungsreife zu tun? Das hat insofern mit Ausbildungsreife zu tun, als dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass man möglicherweise auch eine differenzierte betriebliche Ausbildung braucht und Ausbildungsmethoden, die sozusagen berücksichtigen, dass nicht jeder mit den gleichen Voraussetzungen in den Betrieb kommt. Und wenn ich das alles im Gleichschritt mache, dann geraten solche Jugendliche möglicherweise unter die Räder. Mit veränderten Ausbildungsmethoden und mit begleitenden Hilfen ist es uns gelungen. Und das war sozusagen der empirische Beweis, dass man auf diese sogenannten 2-jährigen Berufe für die angeblich, ich finde es furchtbar, praktisch begabten Jugendlichen, dass man die braucht. Also da muss man schon selbst auch nochmal schauen, sind denn die Methoden die richtigen, die man anwendet, um auch alle Jugendlichen mitzunehmen. Und zum Thema Entschleunigung kann ich nur sagen, ich unterstütze das voll und ganz, und zwar in dieser Doppeldeutigkeit, wie es hier vorgetragen wurde und wie Hermann Nehl das jetzt auch nochmal deutlich gemacht hat, nämlich es geht um Bildung braucht Zeit und Räume. Zeit und Räume, also beides ist notwendig, um Reflexivität, um Kritikfähigkeit zu erzeugen. Und Bildung ist immer was Emanzipatorisches für mich. Das will ich auch nicht aufgeben. Das ist sozusagen etwas, das sich über den humanistischen Bildungsbegriff bis heute fortbewegt. Und da muss man schon fragen, auch da die Methodenfrage, welche Methoden sind denn sozusagen gegenstandsadäquat? Ich habe lange Zeit, war ich Leiter der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, da ging es um politische Bildung, um Betriebsräteschulung, um Schulung von Vertrauensleute. Und das ist kein kleiner Bereich. Allein in der IG Metall sind es 100.000 Teilnehmende im Jahr mit 7 Bildungsstätten und 120 hauptamtlich beschäftigten Pädagoginnen und Pädagogen. Und da stellt sich auch die Frage, was ist denn gegenstandsadäquat? Wie lernt man denn politische Bildung? Wie lernt man denn Demokratie? Demokratie lernt man nicht, und das ist ein Defizit auch unserer Lehrpläne. Die lernt man nicht, indem man weiß, wie die, nicht nur, indem man weiß, wie die Legislative, die Judikative und die Exekutive funktioniert, sondern indem man lernt, sich zu beteiligen, indem man lernt, Interessen auszuhandeln, indem man lernt, und das lernt man nicht sozusagen abstrakt, sondern das lernt man im Tun. Und deshalb finde ich, diesen Aspekt der Entschleunigung, der auch Räume zur Verfügung stellt, in dem so etwas gelernt werden kann, elementar und wichtig. Und bedanke mich sozusagen für die Ergänzung.
Ja, danke schön. Frau Hellmann. Und dann.
Ja, ich würde auch gerne den Punkt der Entschleunigung aufgreifen, aber nur ganz kurz und vielleicht auch kritisch hinterfragen. Also für die Weiterbildung würde ich den und für die Erwachsenenbildung kann ich den doppelt und dreifach unterstreichen. Was ich ein bisschen vermisse, ist, was wir bei der letzten Jahrestagung hatten, da hatten wir hier Betroffene sitzen. Und ich frage mich, werden die Jugendlichen wirklich auch befragt, ob sie die Entschleunigung brauchen? Oder sind die gerade in einer Phase ihres Lebens, wo sie die nicht so sehr brauchen, wo gerade das andere eher das Thema ist? Und da würde ich schon gerne ein bisschen mehr auf die Selbstkompetenz der Jugendlichen vertrauen. Die, die mehr Zeit brauchen, nehmen sich die zum Beispiel im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres oder in Engagement, in ehrenamtlicher Arbeit. Ich glaube, viel wichtiger ist es, deutlich zu machen, wo es solche Möglichkeiten gibt. Ich glaube, dann würden auch andere Jugendliche das auch stärker nutzen. Aber ich weiß nicht, ob wir von unseren Wahrnehmungen nicht auch sehr stark auf die Jugendlichen schließen, ohne die Jugendlichen selbst damit einzubeziehen. Also wenn ich zum Beispiel höre, wir waren mal eine Wertegesellschaft, dann verleugnet das die neuesten Untersuchungen, die eigentlich klar sagen, dass wir jetzt eine Jugend haben, die sehr stark werteorientiert ist. Man spricht von der Rückkehr der Werte. Also ich will einfach nur warnen, also sprechen wir jetzt von uns und unseren Bedürfnissen oder sprechen wir von den Jugendlichen? Und andererseits, wenn wir glauben, dass Jugendliche diese Räume brauchen, warum machen wir die nicht transparenter für die Jugendlichen, damit sie die nutzen können?
Ja, danke schön. Noch eine letzte Podiumsanmerkung. Ich hoffe ganz kurz, Herr Straubinger, weil wir auch noch jemand haben im Plenum, der gerne noch mal die letzte Frage stellen darf.
Hm? Ganz kurz noch, wenn wir bei der Diskussion Ausbildungsreife sind, dann sind wir natürlich schnell das auch schon angesprochen worden bei einer Wertediskussion. Und zwar jetzt aus der Sicht eines Schulleiters, der viel mit Betrieben zu tun hat, mit Handwerksbetrieben, die Ausbildungsmeister, die Ausbildungsbetriebe, die definieren Ausbildungsreife so nach den Sekundärtugenden, Pünktlichkeit, Sauberkeit, Sprachkompetenz, Rechtschreibung. Und offensichtlich gelingt es uns im Schulsystem nicht, diese Reife herzustellen. Und da bin ich bei der Kollegin von Berufskolleg. Und da haben wir dann auch einiges immer wieder zu tun in den beruflichen Schulen, wobei es uns auch nicht immer gelingt. Das ist das eine. Das andere zur Entschleunigung ist schon angesprochen worden. Bildung benötigt Zeit und ich habe das Gefühl, die haben wir einfach nicht. Eine Reform jagt die andere. In Baden-Württemberg wird umgestellt auf zweigliedriges Schulsystem. G8 ist auch eingeführt. G9 wird wieder oder ist wieder am Kommen. Dann wird in den beruflichen Bereichen Schularten werden kreiert im Übergangssystem, das auch mit der Ausbildungsreife dann natürlich zusammenhängt, und sodass wir eigentlich nicht die Zeit haben, die wir da dazu benötigen, nicht einmal Zeit, das vernünftig einzuführen.
Ja, danke schön. Ich hatte eigentlich ein Versprechen gegeben, deshalb muss ich mich sputen, es einzuhalten. Dass sich wieder hinsetzen, hat sich gelohnt. Jetzt können Sie bitte die letzte Frage stellen.
Mein Name ist Birgit Merkt. Ich komme vom regionalen Berufsbildungszentrum in Flensburg, und als regionales Bildungszentrum fühlen wir uns auch für die Weiterbildung in der Region zuständig. Deswegen war ich auch hier bei der Werkstatt Erwachsenenbildung und Weiterbildung. Und dazu habe ich eine Frage, und zwar: Wir als regionales Bildungszentrum kümmern uns jetzt im Moment schon darum, wie wir mit den Ergebnissen der PIAAC-Studie umgehen, die im Oktober veröffentlicht werden. Und ich hätte ein großes Interesse, hier noch ein paar Ideen mitzunehmen oder Anregungen bis hin zu konkreten Plänen, was sich die Redner auf dem Podium dazu überlegt haben, wie man damit umgehen kann. Wissen Sie, was die PIAAC-Studie ist? Okay, die PIAAC-Studie ist eine Nachfolgestudie zur PISA-Studie, wo, jetzt weiß ich nicht, 16 oder 18 bis 65-Jährige befragt werden zu drei Kompetenzen, Lesekompetenz, mathematische Kompetenz und mediale Kompetenz, also Umgang mit Medien. Und die Ergebnisse werden sehr spannend werden, weil man wahrscheinlich, wie formuliere ich es jetzt, Bereiche identifizieren wird, in denen man Menschen mit einem unterschiedlichen Bildungshintergrund identifizieren wird, die im Sinne des lebenslangen Lernens Unterstützung benötigen oder von sich aus Unterstützung sich holen werden. Und als berufsbildende Schule und als Kompetenzzentrum in der Verantwortung für regionale Kompetenz machen wir uns Überlegungen dazu, wie wir mit diesen Ergebnissen umgehen werden. Also ich spreche über Weiterbildung, über Erwachsenenbildung. Und da war meine Frage oder mein Wunsch, hier diese Veranstaltung gerne zu verlassen mit Ideen, Anregungen bis hin zu konkreten Plänen, die Sie sich vielleicht auch schon gemacht haben, weil das wird Sie ja auch erreichen, nicht nur die Flensburger am Rande der Republik. Dankeschön schon im Voraus.
Ja, Dankeschön für die sehr komplexe Frage, dessen Beantwortung wahrscheinlich so in der Komplexität nicht gelingen wird. Ich schaue auf meine Uhr und die sagt, die Uhr geht vor, sodass ich sage, wir haben noch 2 Minuten. Kann jemand direkt dazu was sagen in der Kürze? Ich denke, das ist ein eigenes Thema und fast ein eigenes Werkstattgespräch, sodass wir da wahrscheinlich nichts Befriedigendes werden jetzt sagen können. Oder kann das jemand? Ja, das kann jemand. Nein.
Also, wunderbar. Also ich spekuliere, ich sage nur 2, 3 Sätze dazu. Erstens, Sie werden erleben, dass diese Studie wie sämtliche anderen Studien auch instrumentalisiert wird. Das heißt, sie wird so gedeutet, wie bestimmte Leute es gerne haben möchten. Zweitens, es gibt aber doch letztlich auch schon Aussagen darüber, wer beispielsweise bestimmte Angebote wahrnimmt und welche Institutionen Angebote machen und welche nicht. Man weiß beispielsweise, dass im Hochschulbereich viel zu wenig Angebote gemacht werden in Bezug auf weiteres oder lebenslanges Lernen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen bestimmte Angebote wahrnehmen und andere nicht. Also völlig neu wird das, was hier herauskommt, letztlich nicht für denjenigen sein, der vorher schon mal ein bisschen gegoogelt hat.
Ganz kurz bitte nur, ja, Herr Nitz.
Also das beinhaltet ja auch Lesekompetenz, ne? Hatten Sie gesagt. Ja. So, und wir haben ja im letzten Jahr eine doch wichtige Studie gehabt, die veröffentlicht wurde auch in diesem Kontext. Und ich habe gerade überlegt, was man Ihnen da raten könnte. Da geht es um das Thema funktionaler Analphabetismus. Ne? Und da ist ja die Zahl auch mal dokumentiert worden, wie viele Menschen in der Bundesrepublik Deutschland zu dieser Personengruppe funktionalen Analphabeten gehören. 8 Millionen sind es. 8 Millionen. Und ich will Ihnen nur ein Beispiel sagen, wie wir das aufgenommen haben. Wir haben hier jetzt ein Projekt aufgelegt auf betrieblicher Ebene, wo wir Leute qualifizieren, das Thema auf betrieblicher Ebene zu befördern. Das heißt, wie mache ich das überhaupt sichtbar, wie spreche ich auch Betroffene an, ohne dass es verschreckt und welche Angebote mache ich dann auch auf betrieblicher Ebene, um hier auch entsprechend dann auch zu begleiten. So, das ist ein großes Projekt, was auf der einen Seite von Arbeitgebern organisiert wird, auf Personalverantwortliche in diesem Bereich also zu schulen, und die Seite der Gewerkschaften bringt sich so ein, dass wir Betriebsräte qualifizieren, dass sie auch in die Lage versetzt werden, das Thema auch im Betrieb zu fördern. Weil das ist da besteht ein Riesenbedarf, weil es auch hier um das Thema innerbetrieblicher Weiterbildung, auch Weiterqualifizierung auch geht. Das ist nur ein Bereich dann dieser Studie. Aber ich wollte mit diesem Beispiel nur verdeutlichen, dass wir da dran sind, wie wir uns dann auch überlegt haben, wie wir das Thema auf betrieblicher Ebene auch umsetzen und befördern.
So, letzter Beitrag. Sie haben das Wort.
Ja, ganz kurz. Im Bereich des Bundeselternrates beschäftigen wir uns zurzeit mit Deutsch als Zweitsprache, weil die Sprache ein wichtiges Kernelement ist, Bildung zu transportieren, nämlich von dem Gelesenen letztendlich in den Kopf und auch über die Audiogeschichte. Das ist ein wichtiger Aspekt, um letztendlich die Schwachstellen, die es halt gibt, ein bisschen zu kompensieren. Und da fangen wir nicht bei den berufsbildenden Schulen an. Das sind eigentlich immer die Letzten, die dann ausbessern müssen, aber die bessern nur aus. Also es ist keine neue Fahrbahndecke, sondern es ist eine, die Löcher hat und da ein bisschen Asphalt drüber kommt und dann war es das. Das heißt also, wir müssen sehr früh anfangen, im Bereich der Sprache die Sprachkompetenz herzustellen. Und wenn Sie da Informationen benötigen, welche Maßnahmen es gibt, können Sie mich gerne ansprechen. Weil das ist wirklich ein Riesenthema. Wir haben das ganze Jahr mit verbracht.
Recht schönen Dank. Ich denke, wir sollten hier Schnitt machen. Ich habe mein Leistungsversprechen eh nicht eingehalten. Kann jetzt sagen, nach meiner Uhr, weil die geht anders. Bedanke mich bei Ihnen recht herzlich. Auch bei Ihnen allen für die Beteiligung, für die Fragen, die noch gekommen sind. Ich denke, ich habe zumindest einiges mitgenommen und würde jetzt sagen, wir werden trotzdem im Zeitplan bleiben, weil wir die 5 Minuten hier nehmen, war jetzt einfach Herrn Gruber, den ich jetzt bitten würde, das Schlusswort zu sprechen.
Auch mein Dank geht an das Podium. Es ist ein anderes Podium gewesen als letztes Jahr, aber es ist auch immer schwierig, den Ansatz zu verfolgen, den man teilweise in Europa verfolgt, den 360-Grad-Winkel. Weil dann immer sehr schnell die Argumentation kommt, es sind mehr Menschen auf dem Podium als Teilnehmer noch anwesend. Wir haben aber, ich denke, eine gute Auswahl getroffen. Es wäre sicherlich schön gewesen, auch noch die betroffenen Sicht drin zu haben, den Lernenden. Es ist diesmal nicht gelungen. Ich wünsche Ihnen nach 5 Jahren erstmal alles Gute. Ich werde nächstes Jahr diese Fachtagung nicht mehr leiten, weil ich mich verändern werde im Bundesinstitut. Das wollte ich Ihnen nur kurz noch mitteilen. Ich habe mit Ihnen sehr gerne gearbeitet. Ich danke Ihnen für das Vertrauen und ich hoffe, dass Sie das Vertrauen weiterhin auch diesem Projekt entgegenbringen. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise. Ich danke Ihnen für Ihre Beteiligung. Danke.